Hallo und herzlich willkommen zu Menschen, ein Good Impact Podcast. Unsere heutige Zukunftsmacherin, mit der wir sprechen, fordert nichts weniger als das Ende der Ehe und damit eine Revolution der Liebe. Aber hört selbst. Auf unsere Gästin freue ich mich ganz besonders. Sie setzt sich ein für eine Welt ohne Unterdrückung, ohne Unterdrückungssysteme vielleicht besser gesagt. Sie ist Politikwissenschaftlerin und hat in Berlin das Center for Intersectional Justice gegründet. Sie lehrt an Unis und ist eine vielgefragte Speakerin für das Thema Intersektionalität. In ihrem Bestseller Why We Matter hat sie Unterdrückung aufgedeckt in der Liebe, in der Justiz, in der Medizin und vielen damit die Augen geöffnet. Jetzt nimmt sie sich eine weitere Institution vor, nämlich die Ehe. Sie ist Mutter, hat selbst mal geheiratet. Und warum sie das getan hat und was das vielleicht mit einer patriarchalen Sozialisierung zu tun hat, das und noch viel mehr erzählt sie uns hoffentlich gleich. Herzlich willkommen, Emilia Roack.
Vielen Dank, es freut mich sehr, hier zu sein.
Du beginnst ja dein Buch auch sehr persönlich im Prolog, in dem du von deinem eigenen Hochzeitstag oder beziehungsweise eigentlich deiner Heirat erzählst und was sie dann mit dir gemacht hat. Nämlich, dass du nach der Hochzeit in eine Post-Hochzeitsdepression gefallen bist. Dieser Begriff ist vielen wahrscheinlich nicht geläufig. Magst du uns erzählen, was es damit auf sich hat?
Ja, genau. Also ich habe es damals auch gesucht, weil es ging mir nicht gut nach der Hochzeit. Und ich habe mich gefragt, aber warum? Das war doch eine so schöne Feier und alles war so schön. Und mein Partner hat sich nicht geändert, ich habe mich nicht geändert, also warum geht's mir denn so schlecht? Und ich habe nach Antworten auf Google gesucht damals und gegoogelt, ja, Depression, Hochzeit, Post-Hochzeits-Blues und habe da nichts gefunden. Und mittlerweile, 10 Jahre später gibt es ein Wort dafür. Und es beschreibt die Realisierung und manchmal die schwierige Realisierung, dass die Hochzeit und die Feierlichkeiten vorbei sind und dass die Ehe begonnen hat. Und in unserem Unterbewusstsein können wir uns unter der Ehe auch nie so viel vorstellen. Also doch, wir können uns sehr viel vorstellen, aber ne, nach dem Märchensatz und danach lebten sie, sorry, ich kann das auf Deutsch nicht so gut, aber
happily ever after, ne?
Ja, yeah, happily ever after. Aber das, der hohe Punkt ist die Ehe, ne? Und nach der Ehe kann es erstmal einfach nur bergab gehen, sozusagen. Oder es gibt keine Information darüber, was ist in diesem Leben passiert. Und ich glaube, ich war auch mit der Tatsache konfrontiert. Ich habe jetzt alles abgehakt, ich habe jetzt eben diese Ehe hinter mir und sollte glücklich sein, aber irgendwie habe ich bemerkt, diese Dissonanz in mir, dass es einen Widerspruch gab, dass es für mich nicht das Richtige war. Und das war wirklich so eine sehr schmerzhafte Realisierung, weil ich mir dachte, mein Gott, ich bin frisch verheiratet und habe jetzt das Gefühl, ich muss mich scheiden lassen. Also nicht sofort, aber in den 6 Monaten danach kam dieser Gedanken auch immer wieder, dass es für mich nicht funktionieren wird. Und ich habe mich dann sehr schuldig gefühlt, extrem schuldig gegenüber meinem Ex-Mann, verständlicherweise auch natürlich. Und genau, also das ist die Post-Hochzeits-Depression. Und es gibt Studien, die zeigen, dass so knapp 50% der Frauen empfinden so eine Art Depression nach der Hochzeit. Also es kann auch manchmal leicht sein und nur ein paar Wochen dauern, aber es kann manchmal so sehr lange dauern und das kann sich auch in einer Ehescheidung übersetzen am Ende.
Du sagst jetzt gerade, dass um die 50% der frisch verheirateten Frauen das empfinden, Männer nicht?
Also das weiß ich nicht, weil die Daten, also die Statistik betraf nur Frauen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Männer das auch empfinden, vor allem weil in ihrer Sozialisation wird die Ehe auch symbolisiert in einer Art Gefängnis. Ne? Also, also zum Beispiel, ich denke an diesem T-Shirt, es gibt ein Bild, ein Ikon von einem verheirateten Mann, also von einer Hochzeit und dann daneben steht Game Over. Ja, und das heißt, für Männer auch symbolisiert, oder für Männer vor allem, symbolisiert eigentlich die Hochzeit das Ende eines Lebens, das Ende eines selbstbestimmtes, freies, abenteuerliches Leben.
Und für die Frauen
eher das Ziel oder für viele Frauen das Ziel und das ultimative Ziel, wo man ankommen soll und muss. Und da würde ich gerne den Bogen schlagen jetzt nochmal zu dir, wenn du sagst, du hast gespürt, dass das nicht richtig ist für dich, dass du geheiratet hast, dass du verheiratet bist. Was hat das damit zu tun, und das beschreibst du in deinem Buch, wie wir offenbar alle und Frauen nochmal anders als Männer oft in der Sozialisierung diesem romantischen Skript folgen. Was ist das für ein Skript?
Also das ist ein Skript, das uns sagt, vor allem als Mädchen, und das ändert sich jetzt. Ich glaube, das ist für die neuen Generationen auch anders. Aber damals die Bilder, die Narrativen, die Erzählungen, mit denen ich konfrontiert war in meiner Kindheit, waren Geschichten, die mir vermittelt haben, dass eine Frau, also die Erfüllung einer Frau, passiert durch Heirat und Kinder. Und dass wir so nicht vollständige Menschen sind, bis wir heiraten, bis wir Kinder haben. Und dass diese Komplettierung wird durch einen Mann geschehen. Und das sind Botschaften, die wir meistens auch komplett unbewusst aufgenommen haben. Also es gibt Menschen, die einfälliger sind dafür als andere. Also je nachdem, welche Sozialisation, zum Beispiel in meiner Sozialisation war das, also es war sehr, sehr geprägt von diesen Bildern. Also zum Beispiel als Kindern, also mit meiner Schwester wurden wir auch oft gefragt, so, ja, wenn du Kinder hast und nicht möchtest du Kinder haben, wenn du groß bist, weißt du das schon? Sondern nee, wenn du Kinder hast und wenn du heiratest und dein zukünftiger Ehemann. Also das wurden auch so viele solchen Sätze auch beiläufig gesagt, die aber trotzdem mich geprägt haben.
Was ich sehr erhellend fand in deinem Buch, ist diese Übermacht der Paare, wie du das beschrieben hast. Und ich muss zurückdenken an eine Zeit, da war ich vielleicht, weiß ich nicht, 18, 19, vielleicht etwas jünger, da habe ich selber nach so einem krass heteronormativen Skript gelebt, ohne es zu wissen. Da waren wir so eine kleine Gang, weißt du, so Paare, immer Mann, Frau, wir sind zusammen in den Urlaub gegangen. Die Frauen haben sich vor untereinander kaum gekannt, aber es war klar, wir befreunden uns jetzt, und nachdem sich das erste Paar getrennt hat, waren diese Freundschaften passé, ne? Und das beschreibst du auch in deinem Buch. Das finde ich wirklich, ja, einfach so erhellend zu sehen, dass vieles, auch wie wir uns sozial organisieren, auf Paare ausgerichtet ist. Ist man irgendwo eingeladen, plus eins, und es ist klar, es ist der Partner, die Partnerin. Es gibt gar keinen Raum zu sagen, okay, ich nehme irgendwie eine andere Freundin mit oder so. Es ist viel einfacher, heteronormativ zu leben und in diesen Paarbeziehungen zu leben. So, es ist einfach einfacher. Ich meine, inzwischen lebe ich in einer Beziehung mit einer Frau und Teilzeit alleinerziehend. Es ist einfach so viel komplizierter, ne? Warum sollten wir uns denn trotzdem lösen von diesen heteronormativen Bildern?
Weil es nicht allen Menschen passt. Also das hat dir nicht gepasst, das hat mir auch nicht gepasst, aber auch, ich glaube, so die Übermacht der Paare geht über die Sexualität und die sexuelle Orientierung hinaus. Also ich bin jetzt seit kurzem Single und merke auch, wie genau, wie alles darauf ausgerichtet ist, dass Paare so eine große Rolle spielen in der Gesellschaft und dass eine Person alleine und vor allem eine Frau allein automatisch in einer unbequemen Position gebracht wird. Und es heißt nicht, dass diese Position nicht auch ausgelebt werden kann. Es gibt sehr viele selbstbewusste Frauen, die Single sind und die auch ihr Single-Sein feiern und genießen. Aber es gibt trotzdem, glaube ich, so eine sehr implizite Marginalisierung und negative Stereotypisierung von Frauen, die allein sind. Und sie sind, sie sind allein, sie sind nicht allein. Sie haben Freunde, sie haben Familie, sie haben Kinder möglicherweise. Sie sind nicht allein, aber das zeigt uns auch, wie sehr wie Beziehungen für sie subsumieren eben allen anderen Beziehungen und sind die wichtigsten, so ganz an der Spitze der menschlichen Hierarchie und an der Spitze der Beziehungen sozusagen. Und deshalb, also um die Frage zu beantworten, wir sollten uns davon lösen, einfach weil es eine Norm ist, die uns zwingt, in diesem Modell zu passen. Und das heißt, es gibt viele Menschen, die da gut passen und es tut ihnen nicht schlecht sozusagen per se. Aber alles ist darauf gerichtet, das heißt unsere Wirtschaft, unsere kulturellen Normen, unsere sozialen Politiken etc. Und das heißt, automatisch führt es auch zu einem Modell, das nicht nur als Paar, also das Paar auch als die höchste Beziehung sieht, sondern Auch wie diese Paare organisiert werden sollten. Das heißt, die Heteronormativität ist das Problem auch, ne? Gekoppelt mit der Übermacht der Paare. Das heißt, in einer Partnerschaft, in einer heterosexuellen Partnerschaft, sollte der Mann mehr verdienen, er sollte größer sein als die Frau. Also alles ist, ne, klingt plakativ, aber das sind trotzdem Bilder, die wir sehr gut kennen. Er sollte auch der Schützende sein. Und die Frau sollte fürsorglich sein, leisere, einen kleineren Körper haben. Und genau, und diese Rollen sollen sich komplementieren, also sie sollen sich ergänzen. Aber das ist nicht nur eine Ergänzung, sondern eine Hierarchisierung. Weil in dieser Konstellation, das ist nicht, dass sie auf Augenhöhe sind, sondern es gibt einer, der über die andere herrscht. Und diese Herrschaft wird oft komplett ausgeblendet, sie wird minimiert und verharmlost. Sie wird naturalisiert. Das heißt, es wird so dargestellt, dass diese Herrschaft an der Natur des Menschen liegt. Dass es eben an der Natur der Säugetiere liegt. Alle Säugetiere sind so, die Menschen herrschen über die Weibchen. Das stimmt überhaupt nicht. Aber das wird so dargestellt und deshalb sollten wir uns eben dieser biologischen, natürlichen Ordnung unterwerfen.
Du sprichst jetzt auch nochmal gerade den Binarismus an, ne? Also einerseits auch, dass wir auch das aufbrechen. Und da werden ja ganz viele sagen, jetzt vielleicht nicht unbedingt viele unserer HörerInnen, aber im allgemeinen Diskurs, dass das unumstößlich ist. Es ist einfach so. Es gibt Mann und Frau und es gibt weibliche und männliche Genitalien. Basta. Was sagst du da?
Ich sag dazu, ja, also das haben wir die ganze Zeit gedacht und es ist aber sehr, sehr simpel, weil das Geschlecht wird nicht nur durch die Genitalien festgelegt, sondern es gibt viele andere Faktoren, also Hormonen, Chromosomen, es gibt auch so Anatomie, es gibt generell auch also das soziale Geschlecht, aber das, ne, also wenn wir uns jetzt auf das biologische Geschlecht in Anführungsstrich konzentrieren wollen, gibt es auch alle diesen anderen Faktoren. Und das zeigt uns unter anderem, dass nur die Genitalien reichen nicht aus, um ein Geschlecht festzulegen, weil zum Beispiel die Athleten und Athletinnen bei der Olympiade müssen eben ihr Geschlecht manchmal nachweisen, nicht nur indem sie ihre Genitalien zeigen, das wäre sehr übergriffig und eigentlich nicht richtig, aber sie müssen noch mehr machen. Sie müssen Hormontests machen, sie müssen chromosomale Tests machen. Das zeigt uns, dass das Geschlecht weit über die Genitalien hinausgeht. Und deshalb, also es ist jetzt nicht unumstößlich, die Tatsache, dass es unterschiedliche Genitalien gibt, ja, das stimmt. Aber die Tatsache, dass diese Genitalien über uns aussagen, was wir lieben, was unsere Rolle in der Gesellschaft sein soll, was unsere Kompetenzen sind, wie gut wir für Kinder sorgen können oder nicht, das sind Konstrukte. Und ne, Menschen, die sagen, naja, aber in der Natur ist das so, wir sind keine Tiere. Wir sind zwar, ne, ich etabliere hier keine Hierarchie, weil wir sind genauso, also Tiere und wir sind genauso gut. Es geht nicht darum zu sagen, dass wir überlegen sind, ganz und gar nicht, sondern einfach zu sagen, dass wir haben uns so weit entfernt von unserem natürlichen Zustand, dass es unmöglich ist, heute zu sehen, was ist Natur und was ist Kultur. Zum Beispiel, wir jagen nicht Tiere im Wald und essen sie auch mit unseren Zähnen, ja? Nein, das tun wir einfach nicht. Und deshalb ist auch, ne, die Reproduktion und der Sex, die Sexualität ist auch politisch und kulturell normiert. Es gibt eine soziale Normierung. Wir haben jetzt nicht Sex wie vor Millionen Jahren, als wir Urmenschen waren. Das war ein anderer Sex. Das gab auch, ne, Penetration, das klar, aber nicht nur. Und das ist auch wie Tiere. Tiere haben nicht nur reproduktiver Sex miteinander. Aber wir sind nur mit diesen Bildern konfrontiert, weil diejenigen, die diese Filme gemacht haben, hatten auch einen Filter. Und sie haben nur diese Szenen der reproduktiven, also Coitus, reproduktiver Sex gesucht und gezeigt.
Ja, du gehst ja auch nochmal in deinem Buch ganz konkret auf die Penetration ein und welche politische Dimension das auch hat. Vielleicht kommen wir da gleich noch drauf zu sprechen. Du sagst gerade eben, wir sind jetzt nicht einfach nur rein biologisch und man sollte auch mal aufhören zu denken, wir sind wie Tiere, ohne das zu hierarchisieren. Wenn wir jetzt aber auf die Normierung zurückkommen, die soziale Normierung, Frauen kümmern sich um die Kinder, jetzt mal ganz platt gesagt, Männer gehen quasi jagen und holen das Geld rein, damit die Frauen sich in Ruhe um die Kinder kümmern können. Das ist jetzt, wenn ich dich richtig verstehe, ja auch einfach ein Unterdrückungssystem des Patriarchats, um eben Frauen zu unterdrücken. Was bringt es denn dem Patriarchat, wenn wir diese Logik haben und in dieser Logik auch eben die Ehe leben?
Also die Ehe wurde erfunden, um die reproduktive Funktion der Frauen einzurahmen und zu kontrollieren. Also der Ursprung des Patriarchats hat damit zu tun, dass Männer eben sich bedroht gefühlt haben, dass Frauen diese ungeheure Macht haben, eben die Spezie zu reproduzieren. Und deshalb haben sie für sich ihre Rolle angezweifelt. Sie haben das auch genutzt eben, oder sie haben ein gesamtes Apparat entwickelt, um Kontrolle über die Reproduktion zu haben durch die Körper der Frauen. Und die Ehe war ein Instrument von diesem Apparatus. Das heißt, durch die Ehe konnten Männer kontrollieren, von wem, also von welchem Mann, die Babys geboren werden, was aus diesen Babys wird. Und vor allem, sie könnten die Sexualität der Frauen kontrollieren, indem sie einem Mann gehört haben, rechtlich gesehen, durch die Ehe. Und sie konnten nicht nur ihre Körper kontrollieren, sondern auch ihre Arbeitskraft. Und die Arbeitskraft der Frauen ist eine doppelte Arbeitskraft. Es gibt die Arbeitskraft, ja, also in Fabriken, in der Zeit oder im Feld, aber es gibt auch die reproduktive Arbeit. Und das ist die Arbeit, die in der Gesellschaft komplett ausgeblendet wird, die nicht gern diskutiert wird und die dennoch unerlässlich ist für die Erhaltung unserer Spezie und auch überhaupt für unser Überleben. Und diese reproduktive Arbeit betrifft die Erziehung der Kinder, das betrifft eben die Führung des Haushaltes, also Kochen, Putzen etc. etc. Und durch die Ehe haben Männer die Kontrolle über diese Arbeitskraft und über die Reproduktion sich gesichert. Und deshalb ist die Ehe ein Instrument des Patriarchats. Und manche würden sagen, naja, aber das ist lange her, heute ist es anders. Und ich will dazu sagen, nein, es ist nicht wirklich anders, weil die Logik und die Grundlage der Ehe bleibt unverändert. Das heißt auch unter anderem, dass die Ehe als Institution, also das gab auch keinen Riesenbruch seitdem. Das heißt, die Ehe bleibt auch die gleiche Institution. Und auch wenn Frauen mittlerweile selbst über sich selbst entscheiden können, also das geteilte Sorgerecht haben, dass sie eben eine eigene politische Persönlichkeit haben, was nicht der Fall war bis weit in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Also die Tatsache, dass die Ehe, also dass es Fortschritte gab, radiert auch nicht die historische Grundlage der Ehe aus. Und die Tatsache, dass Frauen heute in allen Sphären der Macht unterrepräsentiert sind, hat unmittelbar damit zu tun, dass sie in Ehen, dass ihre Arbeitskraft von der Ehe, von der Kernfamilie angeeignet wird und kontrolliert wird. Und dass sie durch die Reproduktion eine gewisse soziale, politische Position ihnen zugewiesen wird und dass es sehr schwer ist, eben sich davon zu befreien.
Selbst wenn man das so auf gesellschaftlicher Ebene total versteht und nicht möchte, steht man dann doch im Alltag, sollte man jetzt mit einem Mann ein Kind bekommen, vor der Frage, okay, wer macht wann was wie? Wer holt jetzt Geld rein? Wir leben trotzdem in einer kapitalistischen Welt. Irgendwie muss das Leben bezahlt werden. Und ganz oft fällt dann eben die Entscheidung relativ pragmatisch, dafür, dass die Frau halt, wenn überhaupt, in Teilzeitlohnarbeit macht und der Mann das Geld reinholt. Und wenn wir aber dieses Modell sehen, ist es ja eigentlich trotzdem sicherer für Frauen, in dem Moment verheiratet zu sein, oder?
Ja, absolut. Absolut. Das ist im Moment, also die Ehe ist im Moment eine der einzigen, also für Frauen, die heterosexuell gebunden sind und Kinder haben und in einem monogamen Modell leben, Kernfamilienmodell leben, das bleibt die einzige Möglichkeit für sie, finanziell abgesichert zu sein, wenn sie jetzt auch nicht Unmengen Geld erben, ne, die sehr, sehr wahrscheinlich durch ihren Vätern auch kommen oder durch ihre Mütter, die selbst Erbinnen sind. Und das heißt also, aus diesem Grund ist die Ehe das ist jetzt die einzige Möglichkeit und das ist auch ein Zugeständnis, dass es eine grundlegende Ungleichheit gibt. Weil wenn es die einzige Möglichkeit ist, für Frauen abgesichert zu sein, dann müssen wir uns ernsthaft die Frage stellen, wie sind wir dazu gekommen, dass die Abhängigkeit zu einem Mann die einzige Möglichkeit ist, für Frauen finanziell abgesichert zu sein.
Auch wenn wir das alles wissen, haben viele doch das Bedürfnis oder die starke Sehnsucht, sich an jemanden zu binden, ein Leben lang.
Ja.
Das verbinden wahrscheinlich viele mit Stabilität, Sicherheit, Zugehörigkeit, Geborgenheit, wie auch immer. Würdest du denn sagen, dieses Gefühl oder diese Sehnsucht ist auch falsch gelagert? Haben wir ein falsches Verständnis von, was Liebe vielleicht sein kann?
Also nein, ich würde das nicht sagen. Also ich bin, wie gesagt, jetzt seit kurzem Single und diese Fragen stellen sich auch für mich. Ne? Das heißt, okay, was suche ich, was möchte ich, was ist meine Vorstellung, meine Sehnsucht? Und ja, natürlich, also diese romantischen Bilder von es gibt die eine Person, die ich dann treffen werde und wir werden zusammenwachsen und sehr verliebt sein und mit so viel Verbundenheit etc. Da sind auch natürlich Sachen, die ich schön finde und klar möchte ich das auch gerne haben. Aber die Tatsache, dass es dann bei uns bleibt als Bild der überlegenen Form der Liebe, ist ein Problem. Einfach, weil wir dann Langlebigkeit mit Qualität verbinden. Und das heißt, denken, okay, ich habe eine lange Beziehung und jetzt sind wir zu lange zusammen, dass wir uns trennen können. Oder wir müssen alles versuchen, auch wenn es meine Persönlichkeit negiert, auch wenn es eben meinen Wünschen, meine Bedürfnisse nicht erfüllt, sogar ganz im Gegenteil, dass ich ausgeschöpft, also mich ausgebeutet fühle, erschöpft bin, etc. Dass es wirklich das Imperativ gibt, die Beziehung muss weitergeführt werden. Und nicht zufällig betrachten wir auch Scheidungen oder Trennungen als Scheitern. Das ist ein Scheitern, das ist eine gescheiterte Beziehung. Und ich würde das nicht so benennen. Zum Beispiel die Beziehung, die ich jetzt gerade beendet habe, ist keine gescheiterte Beziehung. Das ist eine Beziehung, die mich glücklich gemacht hat, die mir sehr, sehr viel gebracht hat in dieser Zeit, wo ich sehr viel über mich lernen konnte. Und ich denke zum Beispiel an jede Trennung und bei jeder Trennung denke ich mir, ja, zum Glück habe ich mich damals getrennt, weil ich konnte die nächste Person treffen und wie schön, dass ich diese Person getroffen habe. Und klar, also ja, ich hätte sehr, sehr gerne auch, dass diese Beziehung länger gedauert hätte, dass wir es geschafft hätten, über längere Zeit zusammen zu wachsen. Aber wenn es dann nicht möglich ist, ist es auch wichtig, loslassen zu können, um etwas anderes entstehen zu lassen. Und das ist nicht immer die richtige Antwort für alle, für manche Paare, weil ja, manchmal muss man kämpfen. Es gibt Situationen, wo man kämpfen muss. Aber es gibt Situationen, wo Kämpfen nicht viel bringt. Genau, also es ist wichtig, das zu erkennen.
Es muss nicht immer alles für immer sein. Und es gibt eine Zeit für Beziehungen und zum Teil auch ein Ende. Und das ist kein Scheitern. Es gibt ein Argument, und das besprichst du auch in deinem Buch, was mich persönlich auch sehr beschäftigt, dass Leute sagen, man sollte zusammenbleiben für die Kinder und es ist besser für die Kinder oder auch eine Ehe ist besser für die Kinder. Magst du uns da sagen, was du dazu denkst oder was du rausgefunden hast?
Ja klar, also okay, natürlich, das ist schön für die Kinder, beide also Bezugspersonen bei sich zu haben, im gleichen Haus, natürlich, aber wenn beide Hauptbezugspersonen unglücklich sind, sich die ganze Zeit streiten und nicht treu zu sich sind, dann ist es für das Kind auch nicht gut. Und die Ehe und die Kernfamilie pauschal als beste Konstellation für die Kinder zu deklarieren, ist auch falsch, weil wir sehen, dass wir ganz, ganz wenig Abstand haben, also zeitlicher Abstand haben, um davon zu attestieren, dass es tatsächlich das Beste ist. Also es ist erst seit, ich würde sagen, ja, erst seit dem 20. Jahrhundert und auch, ich würde sagen, so zweite Hälfte, dass Menschen in wirklich klar getrennten Einheiten von Kernfamilien leben. Das heißt, die Generation von unseren Großmüttern und Großväter sind groß geworden in Familien, die auch ein bisschen flexibler und fluider waren, mit Bezugspersonen, die nicht unbedingt nur leibliche Vater und leibliche Mutter waren. Deshalb, also das ist, und es gibt auch viele Studien, die auch belegen, dass es Kindern, dass Kinder auch davon profitieren, so einen größeren Umfeld zu haben. Ich zitiere auch die Studien, die in den 90er Jahre, es gab extrem viele von diesen Studien, die publiziert wurden. die veröffentlicht wurden in den 90er Jahren. Es war eine Zeit, wo große Scheidungswellen stattfanden. Und dann kam die Wissenschaft in Anführungsstrich sofort und meinte, Achtung, wir müssen sofort damit aufhören. Kinder werden drogensüchtig, sie werden Psychopathen, sie werden depressiv, sie werden einsam, sie werden traumatisiert, wenn die Eltern sich trennen. Und sie werden auch noch dazu in der Schule scheitern. Deshalb bitte bleibt zusammen, wenn nicht für euch, dann für die Kinder. Das ist Blödsinn. Punkt. Das ist also erstmal die Analysen, also manchen von diesen Statistiken sind wahr und richtig, aber man erklärt nicht auch, woher sie kommen. Die Tatsache, dass Kinder getrennter Eltern weniger gut in der Schule sind oder vielleicht eben so unter psychischen Schwierigkeiten leiden, hat auch mit der Tatsache zu tun, dass zum Beispiel Kindern von alleinerziehenden Müttern ärmer sind als die anderen. Dass es eben eine wirtschaftliche Not auch entsteht durch die Trennung. Darüber reden wir nicht unbedingt, sondern wir fokussieren uns auf die Konstellation, die für die Kinder angeblich besser ist. Und was auch geschwiegen wird, ist, dass die Kernfamilie ist auch ein Ort eklatanter Gewalt für ganz, ganz, ganz vielen Kindern und für ganz vielen Frauen. Das heißt, dass Gewalt in intimen Beziehungen, Gewalt innerhalb der Familie, sexualisierte Gewalt, aber auch physische Gewalt im Allgemeinen, befindet sich, also ist ein, oder kommt, also es ist ein geschützter Raum, und ist also ein geschützter Raum in beiden Sinne sozusagen, für die Gewalt. Das heißt, er schützt den gewalttätigen Männern eben auch von der äußeren Welt. Es gibt natürlich mittlerweile Wege, um diese Gewalt zu enthüllen, zum Beispiel also die Arbeit von Jugendämtern etc., aber das ist längst nicht, also es ist nur die Spitze des Eisbergs. Es gibt so viele Kinder, die in missbräuchlichen Familien weiterhin leben, ohne dass sie da gehärtet werden können. Einfach weil die Kernfamilie ausschließend und isolierend auch wirkt. Deshalb, also man kann nicht pauschal sagen, das ist die beste Konstellation, genauso wie man auch nicht sagen kann, Communities und erweiterte Familien sind auch die beste Variante. Nein, es gibt unterschiedliche Alternativen, unterschiedliche Modelle, die nebeneinander bestehen können. Die Kernfamilie mag für bestimmte Personen die beste Variante sein. Und für andere wird es eben eine Community sein mit mehreren Erwachsenen als Bezugspersonen. Die erweiterte Familie und die, also Communities waren auch Orte von Gewalt. Also solange es sowieso das Patriarchat in unserer Gesellschaft gibt, wird keine Konstellation für die Kinder die sicherste sein.
Ja, total gut, dass du das jetzt nochmal angesprochen hast, dass eben das Patriarchat und die Gewalt, die es mit sich bringt, einfach in allen Konstellationen, fast allen Konstellationen nun mal da ist. Da frage ich mich aber natürlich trotzdem und wahrscheinlich auch manche HörerInnen und auch gestern beim Gespräch in der Schaubühne hat das, glaube ich, jemand gefragt, okay, was tun wir jetzt? So, wir leben jetzt und hier. Was können wir tun, um diese Strukturen abzuschaffen, selber Strukturen für uns zu schaffen? Ich glaube, viele sind auch total überfordert und ohnmächtig gegenüber diesen Strukturen. Was können wir jetzt tun?
Wir können bei uns selbst anfangen, immer sowieso. Das ist immer der wichtigste Anfangspunkt. Und ich glaube, es gilt für alle Menschen, sowohl Männer als auch Frauen. Also ich rede auch sehr viel von nicht-binären Menschen, Menschen, die in diesem Skript und in diesen Strukturen eben nicht so klar reinpassen, zum Glück für sie eigentlich. Und ich würde sagen, das, was man machen kann, ist erstmal die Situation ehrlich betrachten und gucken, wie fühle ich mich? Platz lassen für alle Emotionen. Und Frauen werden sozialisiert in einer Art und Weise, die ihnen eben ihre Emotionen abspricht. Also ganz viele Emotionen, nicht alle, also Traurigkeit, ja, sie dürfen traurig sein, aber das war's, ja. Also das heißt, wütend oder frustriert oder ja, also so wichtige Gefühle, die uns auch vermitteln, irgendwas stimmt nicht hier. Wut ist eine Emotion, die uns vermittelt, irgendwas, also es ist eine Schutzemotion, sie schützt uns. Und wenn Frauen kollektiv das Recht genommen wurde, wütend zu sein, dann können sie sich kollektiv und individuell nicht mehr schützen. Und ich glaube, wir müssen, also die Gruppe Frauen müssen diese Fähigkeit wieder erstellen, sich zu schützen. Und dafür müssen sie sich mit sich selbst verbinden. Sie müssen eben lernen, diese Teile ihrer Persönlichkeit wieder zu beleben, die durch das Patriarchat, vernichtet wurden. Oder dass es versucht wurde, sie zu vernichten. Sie sind nicht vernichtet. Sie sind irgendwo ganz, ganz tief in uns allen. Und bei den Männern, was ich glaube, ist, dass sie könnten auch denken, was habe ich zu gewinnen? Was habe ich davon zu gewinnen? Also die Rolle der Herrschenden ist auch nicht unbedingt eine Rolle, also ja, wenn es jetzt im Kapitalismus natürlich sehr, sehr, sehr viele Vorteile gibt, also die Macht zu haben, das Geld zu haben, etc., so Entscheidungen, es ist sehr komfortabel, aber teilweise auch nicht. Und dass Männer auch sich fragen können, was habe ich davon zu gewinnen, wenn ich jetzt aus dieser Hierarchie austrete und auch versuche zu reflektieren, inwiefern das Patriarchat mich beschädigt hat oder meine Fähigkeit beschädigt hat, eben Liebe auszuleben, voll und ganz. Mhm. Und das fängt damit an, das ist schon eine riesige Aufgabe. Das heißt also, wir haben es mit so kollektiver Heilung zu tun. Und jetzt, ne, also vielleicht hast du erwartet, dass ich sage, so, wir müssen das Gesetz und dieses Gesetz und das und jenes machen. Ja, das auch. Aber das Wichtigste, das Allerwichtigste ist das, was in uns passiert. Und der Rest wird folgen. Und ja, klar, das Zugewinn, also nicht Zugewinnausgleich, sondern Ehegattensplitting muss abgeschafft werden. Als erstes, ja. Und es müssen andere Gesetze auch angewendet werden, dass zum Beispiel, wenn in einer Partnerschaft eine Person die Care-Arbeit leistet und die andere das Geld verdient, dass dieses Gehalt durch zwei geteilt wird. Ja, andere Möglichkeiten gibt es. Aber mein Punkt ist wirklich zu sagen, dass wenn wir uns verändern, wenn wir erstmal ehrlich zu uns sind und eine Situation nicht mehr erdulden, die uns, die einen Teil unserer Menschlichkeit negiert, und ich rede, das mag wirklich sehr stark klingen, aber das ist wirklich, was passiert im Patriarchat, dann wird alles folgen. Also der Rest wird passieren.
Jetzt hast du nochmal gesagt, eben, dass man ehrlich zu sich ist und spürt, wie fühle ich mich im Patriarchat, was sind die Folgen für mich? Manch eine Person wird wahrscheinlich sagen, hey, ich bin total glücklich verheiratet und ich sehe das nicht. Können wir vielleicht einmal noch kurz zusammenfassen, so die Hard Facts, eben nicht auf die individuellen Ebenen gezogen, sondern was sind die Hard Facts, die Nachteile der Ehe innerhalb eines kapitalistisch-patriarchalen Systems?
Die Nachteile der Ehe, also für Frauen dann, ne? Weil es sind eben Vorteile, also die Nachteile für eine, und das ist das Ding, ne? Menschen, die sagen so, naja, aber die Ehe, das ist eine Gemeinschaft, ja, aber auch nein, also beides. Und deshalb, also die Nachteile der Ehe für die Frauen können auch Vorteile sein für die Männer. Aber jetzt, genau, also ich gucke jetzt auf der unterdrückten Seite. Nachteile sind, dass Frauen in der finanziellen Abhängigkeit zu ihren Männern gedrängt werden. Und das ist ein Fakt. Dann zweitens, dass die unbezahlte Care-Arbeit, die sie leisten, nicht anerkannt wird. Dass sie dadurch eben ja Liebe von ihren Kindern bekommen, aber das war's. Und das ist schon sehr, sehr viel, aber im Kapitalismus kann man noch nicht von Liebe leben. Ja? Eine andere Sache ist, dass es kollektiv eben, oder dass es eine eine Perpetuierung von Geschlechternormen, die ein bestimmten Modell, ein patriarchalen Modell, verstärken. Und das ist der Hauptverdienermodell mit der Teilzeit arbeitende Frau. Und dieses Modell kommt Frauen nicht zugute, weil sie eben abhängig werden von ihren Männern, weniger politische Macht haben, weniger wirtschaftliche Macht, finanzielle Macht haben. Das sind die das Hauptproblem der Ehe heute. Es gibt aber unzählige weitere Probleme, die ich im Buch diskutiere aus historischer Sicht, aber jetzt so für heute, genau.
Schlagwörter für die HörerInnen, dass sie nochmal ganz klar so aufzählen können, guck mal das und das und das. Was ich auch erstaunlich finde, du sprichst auch darüber in deinem Buch, dass selbst gleichgeschlechtliche Paare, die heiraten, in diese Mechanismen oder sich den Mechanismen assimilieren. Warum?
Also sie tun das nicht willentlich. Das heißt also, die Ehe ist eine patriarchale, heterosexuelle Institution. Nicht nur heteronormativ, sondern heterosexuelle Institution. Und das heißt, dass jetzt, wenn wir sagen, okay, queere Paare können heiraten, dann das heißt, sie müssen sich anpassen an diesem patriarchalen Modell. Und das heißt, dass, sagen wir, zwei Frauen heiraten, sind verliebt und alles ist gut und dann wollen sie Kinder haben, dann haben sie Kinder und dann stellt sich sehr schnell die Frage, wer bleibt zu Hause, wer arbeitet mehr, wer verdient mehr, weil eine von uns muss mehr verdienen, damit wir eben Steuer sparen, sonst macht es keinen Sinn. Und spätestens dann werden die Rollen etabliert. Und das ist nicht wie in einer heterosexuellen Beziehung, dass es zwangsläufig eben die Frau ist, die das Kind ausgetragen hat. Nein, in manchen Fällen ist es das komplette Gegenteil. In vielen Fällen sogar. Ja? Aber genau, also das heißt, dass diese Frage stellt sich. Und wenn wir gesagt hätten, jetzt gut, wir eröffnen die Ehe und jetzt müssen wir alles neu denken, damit es auch queeren Paaren passt. Und deshalb werden wir zum Beispiel das Ehegattensplitting abschaffen und stattdessen ein anderes Modell. Aber das fand überhaupt nicht statt. Das heißt, die Annahme war, die richtigen Paare sind die heterosexuelle Paare und diejenigen, die heiraten wollen, müssen sich anpassen und assimilieren.
Ein Modell, da kenne ich mich gar nicht mit aus, das kennst du bestimmt besser, allein durch deine Recherchen, aber auch dadurch, dass du in Frankreich gelebt hast. Gibt es nicht sowas wie eine Ehe auf Zeit, wo man sagt, okay, man muss alle 5 Jahre irgendwie nochmal sagen, ob man weiter verheiratet bleiben will? Ist das eine bessere Variante?
Ah, nein, also für mich nicht. Nein, das sind so, warum? Also keine Ahnung, ich halte nicht so viel davon.
Okay, also du würdest sagen, das sind die gleichen Mechanismen am Werk?
Ja, das ist die gleiche Logik, die gleichen Mechanismen. Ja. Also es ändert jetzt nicht so viel. Nee.
Deswegen hast du auch gesagt gestern, nein, die Ehe muss nicht reformiert werden, sondern sie muss halt abgeschafft werden, die Institution. Ja. Womit rechnest du? Mit welchen Aussagen von Menschen, die deinem Buch begegnen? Was erwartest du da für Reaktionen?
Also ich erwarte 2 Reaktionen. Also eine Reaktion von Menschen, die sich erstmal gar nicht damit auseinandersetzen wollen, weil sie fühlen sich dadurch gekränkt. Weil sie identifizieren sich so sehr mit ihrem Status als verheiratete Person, dass sie das als persönlicher Angriff nehmen. Und deshalb werden sie sich auch nicht mit meinen Thesen auseinandersetzen. Diese Menschen werde ich nicht erreichen und das ist total okay. Genau. Ich muss niemanden überzeugen, dass die Ehe patriarchal ist. Für mich ist es ein Fakt, ich muss niemanden überzeugen. Genau, also diese Menschen kann ich erstmal zur Seite legen. Es gibt auch die anderen Menschen, die auch verheiratet sind, aber die eine Kritik der Ehe als Institution nicht ausschließen, weil sie auch also wirklich merken, ich bin ein Mensch, ich bin in diesem System, in diesen Strukturen verankert und möchte mich gerne damit auseinandersetzen. Und es gibt natürlich eine dritte Gruppe und deshalb, also ne, es kann Kritik geben, es kann Zuspruch geben, aber ja, sie werden sich damit auseinandersetzen und das ist auch mein Wunsch, dass es dann passiert. Und dann die dritte Gruppe sind Menschen, die überzeugt sind und die es feiern werden, dass ein Buch über das Ende der Ehe geschrieben wurde, weil endlich spricht ihnen jemand aus der Seele, also das kann ich mir vorstellen, vor allem aus der queeren Community. Und das freut mich sehr, dass ich diese Rolle annehmen kann und dass ich vielen Menschen aus der Seele sprechen kann. Wenn es passiert, würde es mich natürlich freuen.
Du hast einen Teilbereich, der auch sehr stark mit der Ehe zusammenhängt, bewusst ausgelassen oder mehrheitlich ausgelassen in deinem Buch in Absprache mit deiner Lektorin, nämlich den Bereich der Religion. Für viele Menschen ist das Heiraten auch ein religiöser Akt. Du sagst es zwar in deinem Buch kurz, aber warum besprichst du diesen Teil nicht ausführlich?
Ich spreche es nicht ausführlich, weil ich wollte nicht den Eindruck vermitteln, dass die Ehe nur mit der Kirche zu tun hat oder dass die problematischen Seiten der Ehe, dass es nicht auf die Religion reduziert werden sollte, weil die Ehe als Institution ist eine religiöse Institutionen, aber auch politische, wirtschaftliche, kulturelle Institutionen, die weit über die Religion hinausgeht. Also ich kann nicht sagen, dass in Deutschland alle Menschen religiös sind und kirchlich heiraten. Und dennoch, ne, und der Staat, also zum Beispiel, wenn ich Frankreich nehme, wo der Staat und die Kirche komplett getrennt sind, also in Deutschland ist es noch nicht der Fall, dass die Menschen nicht religiös sind und trotzdem heiraten. Das heißt, auch wenn, ne, sagen wir, morgen gibt es kein Christentum mehr und alle sind atheistisch, die Ehe würde trotzdem überleben. Deshalb habe ich nicht davon gesprochen und auch, weil ich das nicht so einfach haben wollte, dass Menschen sagen so, ja, oh, ich bin nicht christlich, das hat mit mir nichts zu tun oder ich bin sehr progressiv und nein, es betrifft uns alle, genau. Unabhängig von der Religion.
Ja, du hast gerade noch mal ein Stichwort gegeben. Ja, ich bin total progressiv, mich betrifft das nicht. Du hast gestern auch erzählt von diesen Pinterest-Wänden, wo es dann aussieht, dass das Heiraten was total Hippes und Schönes und Cooles ist. Ich habe mich da gefragt, es ist ja auch immer ein Ritual, ne? Und ob es uns vielleicht nicht auch an Ritualen fehlt, wenn wir die Ehe abschaffen, beziehungsweise welche Arten von Ritualen könnten wir denn feiern?
Also das können wir sehr feiern. Also wir können also die Hochzeitspartys und Feierlichkeiten behalten. Also auf jeden Fall. Vielleicht werde ich auch mal heiraten, aber nicht kirchlich, natürlich nicht, nicht staatlich, nicht bei der Synagoge oder so, sondern einfach wirklich nur so eine Engagement Party sozusagen. Ja, er spricht nicht dagegen. Also, aber dafür brauchen wir eben keine Einmischung des Staates.
Ja, wichtiger Punkt, den wir jetzt noch gar nicht so ganz klar benannt haben. Wir brauchen keine Einmischung des Staates in unseren intimen, persönlichen Beziehungen. Er muss die nicht regeln. Fakt ist, dass er das im Moment tut mit der Institution der Ehe. Du plädierst darauf, dass die Ehe abgeschafft wird. Ich bin gespannt, ob wir das noch erleben. Ich möchte mit einer Frage abschließen, die du auch stellst in deinem Buch. Ist Gleichheit unsexy?
Für manche Menschen ja. Also ja, tatsächlich. Zum Beispiel, es gibt viele Frauen, die darauf oder ja, für die diese performative Herrschaft der Männer und Domination ein wichtiger erotischer Faktor ist. Na, das heißt, das führt auch zu ihrer, also das heißt, die Macht. Und das hat Eva Illouz gesagt, die Soziologin Eva Illouz, die Macht oder das Patriarchat, die Macht, die männliche Dominanz wird erotisiert. Das wird uns eben als etwas sexy dargestellt. Ja? Und deshalb, wenn das nicht stattfindet, finden viele Frauen, dass irgendwas ihnen fehlt. Wenn sie nicht in dieser unterwürfigen Position gedrängt werden. Und das ist manchmal auch sehr implizit und nicht so und insidiös und auch subtil, aber das ist trotzdem da. Und ich weiß das aus Erfahrung, ne? So als ich, ja, das kenne ich auch. Aber jetzt, dass ich eben lesbisch lebe und mir eine Beziehung, eine romantische Beziehung mit einem Mann nicht vorstellen kann, das ist unter anderem deshalb, weil es sehr, sehr schwer außerhalb von diesem Skript zu leben und sich frei zu entfalten als Individuen, ohne dass diese männliche Dominanz immer wieder eine Rolle spielt. Genau, aber wenn man das erstmal entdeckt hat und sich davon befreit, dann gibt es so viel Platz für ein Zusammensein und eine Beziehung, eine Liebe, die sich jenseits von Machtgefällen, Machtspielen, Machtdynamiken entwickelt. Also Macht gibt es fast immer, auch in queeren Beziehungen. Also ich habe das auch erfahren in meinen Beziehungen, in meinen queeren Beziehungen mit Frauen, dass es trotzdem eine Machtfrage gab. Aber es war nicht die männliche Dominanz. Und das war sehr schön, eben, dass es keine Rolle gespielt hat.
Leute, holt euch das Buch. Es erscheint am 30. März im Ullstein Verlag. Das Ende der Ehe für eine Revolution der Liebe, habe ich es jetzt richtig gesagt?
Ja.
Sehr schön. Holt euch das Buch und holt euch das neue Good Impact Heft, wo auch ein Porträt über dich, Emilia, erscheinen wird. Ich danke dir herzlich für deine Zeit.
Und danke fürs Zuhören.
Dieser Podcast wurde dir präsentiert von Good Impact. Für noch mehr konstruktive Hintergrundberichte gehe auf goodimpact.eu.